Wir blicken zurück, Weihnachten.
Wir erinnerten uns, was Gott für uns vollbracht hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und kommt da ein innerlicher Halleluja noch? Diese Danke Gott für dies, was du vollbracht hast, für deine Liebe. Staunen wir noch über Gott, über sein Werk, über Gottes Schöpfung. Wir durften über Weihnachten, Neujahr noch als Familie in der Gegend von Adelboden sein. Und in dieser Stille, da in dieser Gegend, konnten wir wirklich über Gottes Schöpfung staunen. Der Mond ist schon untergegangen und da hat man den Sternenhimmel gesehen, wie man es selten in Region Zürich sieht. Wenn wir die Sterne anschauen, staunen wir noch über Gottes Schöpfung. Über Gott, der mächtig ist, allmächtig ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, das gesamte Universum. Und mittendrin wir Menschen, der er uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und ich glaube, dieses Staunen geht verloren. Das Staunen über Gott, das geht bei uns Menschen verloren, in der Gesellschaft, aber noch mehr auch bei uns Christen. Das Staunen über dies, was Gott vollbracht hat. Ja, wir leben in Zeiten, wo sich vieles verändert. Wir blicken zurück auf 2025 und wir blicken nach vorne auf 2026. Und wir hoffen auf andere Zeiten vielleicht. Gottes Wort sagt aber sehr klar, was kommt auf diese Menschheit zu. Wir blicken zurück und wir sehen Krieg und Kriegsgeschrei. Dieser anhaltende Krieg in Ukraine, der nicht aufhört, dieses Streben nach Frieden, der nicht kommt, Krieg und Kriegsgeschrei weltweit, Krieg in Nahosten. Es war ja die italienische Außenpremierministerin. Sie begrüßte ihr Volk in Bezug auf das Jahr 2025 und wünschte ein gutes Jahr 26 und sie sagte, es wird aber schlimmer werden. Ich weiß nicht, was sie weiß, was wir nicht wissen. Aber es zeigt vieles, was am Geschehen ist. Man redet über Krieg, Krieg in Europa. Und man fragt sich tatsächlich, wo geht all dies hin? Weiß nicht, wie es euch gestern Abend ging. Vielleicht im Kreise der Familie, Freunde. Man freute sich auf ein neues Jahr. Einen Abschluss und ein neues Jahr. Und dann stehen wir heute Morgen auf und hören die Nachrichten und wir sehen diese Tragödie in der Schweiz. Diese grausame, wahrscheinlich Unfall in Gran Montana mit x Toten. Wie viel ist noch nicht klar? Man redet bis über 40 Toten. Und man sieht, wie Freude zu einem Inferno wird. Wie Freude so schnell weggenommen ist. Wie Freude so kurzweilig, kurzzeitlich ist. Und ja, auch unsere Welt, sie freut sich an vieles. Aber es ist eine Freude ohne Gott. Unsere Welt verändert sich. Das Verständnis über Gott geht immer mehr verloren. Und Freddy hat ja angefangen mit den Versen aus 1. Thessaloniker Kapitel 5. Und wenn ihr Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mitöffnen. 1. Thessaloniker Kapitel 5. Und er hat ja die Verse ab Vers 16 gelesen. Freut euch allezeit. Betet ohne Unterlass. Genau darum kommen wir auch nächste Woche zusammen, um als Gemeinde unsere Anliegen vor Gott zu bringen. Und dann Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Aber es geht weiter. Vers 19. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von den Bösen in jeglicher Gestalt. Nochmal Vers 21. Prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Es ist Paulus, er schreibt die Thessaloniker. Er schreibt zu einer Gemeinde, die in einer Situation der Verfolgung war. Eine Situation, wo vieles unklar war. Was kommt auf uns morgen zu? Und da schreibt er ihnen, ermutigt sie, bleibt fest. Und er macht ihnen klar, es kommen gute Zeiten, aber es kommen auch andere Zeiten. Und erst in 2. Thessaloniker Kapitel 2 sagt er, Vers 3, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch des Sündigen offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er macht ihnen klar, so näher wir in die Endzeit hineinkommen, wird es eine Zeit sein, wo der Abfall, das Abfallen von Gott, von dies, was göttlich ist, was christozentrisch ist, immer größer und größer sein wird, so dass das Verständnis über Gott, über Gottes Wort, der Gesellschaft regelrecht fremd wird. Und mit diesem Gedanken möchten wir auch heute Nachmittag einzelne Punkte aus dem Alten und Neuen Testament herausholen. Wir wollen über drei Gerichte reden. Und bevor wir dies machen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, wir kommen vor dir in eine Abhängigkeit von dir. Wir danken, dass wir freimütig vor dir kommen dürfen. Dass wir aber Vater sagen dürfen. Dass du uns erlöst hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Dass du mit uns bist, für uns bist. Dass du uns führst und leitest in jeder Lebenssituation. Und dass wir wissen, auch jetzt, du bist gegenwärtig. Und so beten wir, Herr, öffne unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, die Bibel macht unmissverständlich klar, Gottes Gericht beginnt nicht zuerst in der Welt, sondern drinnen bei seinem Volk. Nicht bei denen, die ohne Erkenntnis, sondern bei denen, die sie hatten und dann verwerfen. Das lesen wir zum Beispiel in Hosea Kapitel 4, Hosea Kapitel 4, Vers 6. Da geht es ja ums Volk Israel. Ein Volk, das vieles bekommen hat, aber dann wiederum immer und wieder es verwarfen. Und so lesen wir Vers 6. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Mein Volk nochmal geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Sie bekamen alles, um Erkenntnis zu haben. Dann wiederum verwerfen sie es und sie werden gerichtsreif. Dieses Wort richtet sich nicht damals an den heidnischen Völker. Auch sie bekommen Gottes Botschaft. Aber es richtet sich an dem Volk, der Gottes Wort bekam. An dem Volk, der Gott berufen hat, in gewisser Hinsicht Licht zu sein. Ein Sprachrohr Gottes zu werden. Als Priestervolk. Doch sie haben es verworfen. Und so kam auch das Gericht über sie. Und der Apostel Petrus, er bestätigt dieses Prinzip in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 17, wo wir lesen, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt, wo? Beim Haus Gottes. Beim Haus Gottes. Das ist da primär, wo Gemeinde ist. Aber es ist auch da, wo Licht war. Wo Gottes Licht sich offenbart hat, die Menschen es erkannt haben, dann wiederum aber es verwarfen. Und ich möchte primär heute über die westliche, christlich geprägte Welt reden. Die Kirche, die Gemeinden, sie gehören alle nicht zu den Unwissenden. Eine christlich geprägte Welt haben wir Bibel, Predigten, Theologie, Reformation, Erweckung, geistliches Erbe. Alles ist da oder alles war da. Es lohnt sich, in die Geschichte zurückzuschauen. Unsere gesamte Gesetzgebung im Namen des Allmächtigen beginnt unsere Gesetzgebung. Ihre Basis im Wort Gottes. In jedem Dorf, in jeder Stadt stehen x Kirchen. Und sie sind eine Botschaft hin auf Christus. Nun, was ist geblieben? Und so gilt damals wie heute die Worte Jesus aus Lukas Kapitel 12, Vers 48. Denn wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Das galt damals das Volk Israel sehr wohl. Und so kam auch das Gericht über das Volk damals, 70 nach Christus, weil sie Jesus verwarfen. Wie wir wissen aber, Israel hat noch eine Zukunft vor Gott, weil Gott hält sein Wort. Aber wir wollen uns nicht über Israel reden, sondern wir wollen über uns reden. Das christlich geprägte Westen, der so vieles bekam. Und wir wollen es aus einem Blickwinkel machen von drei Gerichte Gottes. Drei Gerichte Gottes. Ja, über Gericht reden wir nicht so gern. Aber gerade eine kurze Sendung gehört, also Schweizer Radio und Fernsehen, da wurde ein ehemaliger Pfarrer gefragt, was er so wünscht für die Schweiz. Und er sagt, ja, der Mensch ist an sich spirituell, er sucht Gott. Aber er wünscht sich eine Zeit, in der man nicht mehr über Schuld und Sünde redet. Ein Pfarrer, ja. Es stand ehemaliger Pfarrer. Vielleicht war das der Grund, weil er vieles nicht verstand. Aber das zeigt eine gewisse Tragödie. Das eigentliche Problem will man nicht mehr ansprechen. Mensch, du bist schuldig vor Gott. Das gesamte Wort Gottes geht es darum, dass Gott den Menschen zeigt, ihren Zustand und was er geschaffen hat, damit sie nicht in diesem Zustand bleiben. Und wir haben immer und immer wieder diese Warnung im Wort Gottes. Und so wollen wir drei Gerichte Gottes anschauen. Die Zeit Noahs, den Turban zu Babel und Sodom. Sie sind ein prophetischer Spiegel unserer Zeit als Warnung für die Gesellschaft und die Gemeinde in der Endzeit. Das lesen wir auch. Lass uns öffnen. 2. Petrus, Kapitel 2. 2. Petrus 2, Vers 5 und 6. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Sehen wir, diese Ereignisse der Vergangenheit sind eine Warnung für die in der Zukunft. Künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Es ist gut, dass wir das Wort Gottes haben. Es ist gut, dass wir Gottes Heilsplan sehen. Es ist gut, dass wir darin forschen und erkennen, wie Gott gehandelt hat und wie Gottes Handel immer wieder eine Rede für die gesamte Menschheit war und ist. Ja, lass uns mit dem ersten Gericht anfangen. Die Tage Noah. Und wenn wir dies jetzt machen, möchte ich nochmal zurückgehen. Prüfet alles. Natürlich prüfet, ob das auch stimmt, was der da vorne sagt. Aber dann auch wiederum, an jeder prüfe sich selbst. Wo stehe ich? Wenn ich Gott betrachte, wenn ich Gottes Wort betrachte, und dann wiederum diese Frage, wo stehe ich? Ja, lass uns mit dem ersten Gericht anfangen, die Tage Noah. Ich habe sie so beschrieben, Gleichgültigkeit trotz Verkündigung. Gleichgültigkeit trotz Verkündigung. In Matthäus 24, wo es ja um der Ölberg-Endzeitrede Jesus geht, in Matthäus 24, Vers 37, dann nimmt Jesus Bezug auf den Tag Noahs. Und er sagt, Vers 37. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Also nimmt die Ereignisse, und das ist nochmal ein Beweis, dass der Sintflug sehr wohl geschah. Man hört immer wieder auch bei Christen, ja, das mit dem Sintflug, das müssen wir nicht wortwörtlich nehmen. Dieser Gedanke schleicht sich immer mehr hinein. Schöpfung, ja. Adam und Eva, Sündenfall, ja. Das ist einfach eine Geschichte für damals, damit die Leute ein Verständnis haben über Gut und Böse, wird gesagt. Wehe uns, wenn wir diese Irrtum hineinfallen. Und genauso auch in Bezug auf dieses Ereignis rund um Noah. Jesus glaubte daran. Und er nimmt Bezug auf dieses Ereignis. Und dann beschreibt er diese Zeit in Vers 38 und 39. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen, tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als sie Noah in die Arche gingen und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Ich glaube, diese Verse beschreiben auch unsere Gesellschaft. Nochmal, sie aßen und tranken, heirateten und verheirateten. Sie merkten gar nicht, was rundherum geschieht. Es war nicht Chaos, sondern Normalität ohne Gott oder Gottesfurcht. Eine Normalität ohne Gott. Und in 2. Petrus 2, Vers 5 und 6, da lesen wir in Bezug auf Noah, er war Verkündiger der Gerechtigkeit. Verkündiger der Gerechtigkeit. Also sehr wohl war Gott am Wirken. Die Arche stand sichtbar da. Die Warnung war öffentlich. Die Zeit zur Umkehr lang. Die einen sagen anhand vom 1. Mose 6, Vers 3, dass es nur ungefähr 120 Jahre lang hat er der Arche gebaut. Ja, wie lang wirklich, das ist eine Auslegung anhand dieser Vers, wissen wir nicht. Aber er baute ein Arche. Und dieser Bau war sichtbar. Er war ein Botschafter Gottes. Aber dann kam der Tag des Gerichtes. Und wo dieser Tag kam, war es zu spät. Zu spät. Und so beschreibt Jesus diese Zeit, oder besser gesagt, der Zeit vor dem zweiten Kommen des Herrn wird wie die Tage Noahs sein. Nochmal, das Gericht kam nicht, weil niemand gewarnt worden wäre, sondern weil man nicht hören wollte. Was wiederum nicht heißt, dass man passiv wird als Christ. Noah war nicht passiv. Er war aktiv. Er war ein Verkündiger. Verkündiger der Gerechtigkeit wird er beschrieben. Nochmal, das Gericht kam nicht, weil niemand gewarnt worden wäre, sondern weil man nicht hören wollte. Es war eine selbstzufriedene Gesellschaft, der Gott wegdachte. Wir brauchen Gott nicht. Aber so auch heute, Geschwister. Dies, was damals aktuell war, ist genauso auch heute aktuell. Fragt man den Menschen heute, ja, glaubt ihr an einen Gott? Nochmal, der Mensch ist von Natur aus spirituell. Gott hat es in den Menschen hineingesetzt, dass er weiß, es gibt einen Gott. Das ist im Römerbrief. Und dennoch wird der Mensch regelrecht indoktriniert zu einem Gedanke, es gibt keinen Gott. Und diese Gedanke haben wir schon mehrmals erwähnt. Eine der teuflischsten Lehre der 19., 20., 21. Jahrhundert ist Evolutionslehre. Die Evolutionslehre wird zu einer Welt anschauen. Die Bibel aber sagt ganz klar, in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1, in Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Himmel sagt klar, wer der Schöpfer ist. Von wo das Leben kam? Von Gott. Von Gott. Und ja, Die Evolutionslehre wird ja als Wissenschaft dargesetzt. Und die wird den Kindern schon in der Kindergarten indoktriniert. Und wehe dem Student oder Schüler, der dagegen geht in der Unis. Ja, man muss immer fürchten um seine eigene Note. Wenn man gegen den Professor geht, ja, dann weiß man sehr wohl, meine Note wird eventuell anders aussehen. Das Kreationismus, der Schöpfer Gott ist nicht willkommen. Der moderne Mensch will an Zufall glauben, anstatt an einen Schöpfer. Und so kommt Paulus und er warnt und er sagt in Römer Kapitel 1, in Römer 1, wo er ja die Menschheit beschreibt, wo er beschreibt, wie der Mensch schlussendlich alle ohne Ausnahme schuldig sind vor Gott, dann schreibt er, beschreibt er Vers 21 und 22, denn obgleich sie Gott erkannten, und die Bibel sagt, der Mensch kann Gott erkennen. Psalm 18. Der Mensch erkennt Gott. Erstmal, Gott hat es in ihm hineingesetzt. Dann wiederum, der Schöpfung selbst ist ein Beweis, es gibt ein Gott. Darum ist diese Evolutionslehre so fatal eigentlich. Weil dies, was ein Beweis ist für Gott, wird als Beweis gesetzt für einen Zufall. Sehen wir, wie fatal dieser Lehrer ist? Und dann kommt Paulus und macht klar, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihre Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und in ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Sie behaupten, weise zu sein. Und Gott sagt, sie sind zu Narren geworden. Ja, und der 20. und 21. Jahrhundert, mit diesem Gedanken, dieser Lehre, wird bekannt zu einer Gesellschaft ohne Gott. Und somit zu der blutigsten Zeit der Weltgeschichte. Der bekannte Schriftsteller, Historiker, politische Kritiker, er war auch bekannt als der Enthüllung der stalinistischen Repression Alexander Solzhenitsyn. Er sagte folgende, er fasst die Tragödie des 20. Jahrhunderts in einem erschütternden Satz zusammen. Und er sagt, die Menschen haben Gott vergessen. Deshalb ist all das geschehen. Die Menschen haben Gott vergessen. Deshalb ist all das geschehen. Und dieser Satz soll uns als Warnung dienen. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo Gott keinen Platz mehr hat. Ja, Achtung. Auch unter uns Christen hat Gott immer weniger Platz. Ich komme noch dazu. Solzhenitsyn meinte nicht, nur die atheistische Systeme, sondern jede Gesellschaft, die lebt, als gäbe es keine Verantwortung mehr vor Gott. Wo Gott verdrängt wird, verliert der Mensch den Maßstab für Wahrheit. Er verliert den Maßstab für Wahrheit, Schuld und Würde. Und darum beginnt auch echte Erneuerung. Nicht bei Strukturen und Programmen, bei Friedensbemühungen, sondern bei der Umkehr des Herzens zurück zu Gott. Es war C.S. Lewis, britischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler, christlicher Denker und Apologet. Und er sagt Folgendes, eine Gesellschaft ohne, der nicht von Gott geführt, eine Gesellschaft ohne Gott führt nicht zur Befreiung, sondern zum Verlust objektiver Moral und letztlich zur Entmenschlichung. Der vielleicht wichtigste Satz aus einem Buch, Die Abschaffung des Menschen, lautet sinngemäß, die größte Gefahr ist nicht, dass wir schlechte Menschen erziehen, sodass wir Menschen erziehen, die gar kein Menschen mehr sind. Und was meint er? Luis macht klar, wo Moral stirbt, stirbt zuerst das Gewissen und dann die Schwachen und zuletzt der Mensch selbst. Und C.S. Lewis hat das vorausgesehen. Es begann schon in seiner Zeit und ist heute salonfähig. Ja was? Der größte Genozid unserer Zeit geschieht nicht laut, sondern still. Nicht auf Schlachtfeldern. Ja, wir blicken auf Ukraine. Wir blicken in den Nahen Osten. Wir sehen Krieg und Kriegsgefahr. Es ist grausam, was da geschieht. Aber wir müssen verstehen, der größte Genozid nicht auf Schlachtfeldern, sondern in Kliniken. Nicht durch Waffen, sondern durch medizinische Eingriffe. Nicht im Verborgenen, sondern rechtlich abgesichert. Es ist die Tötung des ungeborenen Lebens. Und da müssen wir schon sehen, wie Noah nicht geschwiegen hat, sollten auch wir Christen nicht schweigen. Oft haben wir diese Mentalität auf der Durchreise. Stimmt. Aber auf der Durchreise heißt nicht, dass der Mensch uns egal ist. Was in dieser Welt geschieht, uns egal ist. Sondern wir haben eine Mitverantwortung. Wir sind Botschafter Gottes. Und wir sind die, die ein Gegenpol sein sollten zu der Gottlosigkeit der Gesellschaft. Und ja, definitiv für diese, was heute ganz normal ist. Und das sind nicht Tausende, Hunderttausende, ja Millionen. In unseren Kliniken, bezahlt durch unsere Steuern, ja durch unsere Krankenkassen. Ja, die Bibel beschreibt die Menschheit selbstsicher und geistlich dann gleichgültig. Menschen leben, planen und genießen, als wäre diese Welt alles, was zählt. Gottes Wort wird gehört, Achtung, wird gehört, aber nicht ernst genommen. Warnung wird verdrängt. Erst wenn Gottes Eingreifen unausweichlich wird, erkennen viele, was sie übersehen haben. Doch dann wird es zu spät sein. Das war damals in der Sintflutzeit so. Der Verkündiger der Gerechtigkeit war da, Noah. Und von Noah können wir ein Beispiel nehmen. Das Gericht ist noch nicht da. Die Gesellschaft macht sich Gericht bereit. Der Abfall wird immer größer. Aber wie Noah, sollten auch wir Licht und Salz sein. Sollte es sichtbar sein, zu was wir geworden sind durch Gottes Gnade, Christus in uns. Wir sollten Hoffnung vermitteln, wo Hoffnungslosigkeit immer größer wird. Für Noah war es klar, Gott hat etwas vorbereitet. Noah wusste wahrscheinlich vieles nicht, wie einzuordnen. Weil eine Arche zu bauen, da wo es trocken ist, ja, war schon ein bisschen einmalig, ja. Aber Noah wusste, Gott bereitet etwas vor. Jetzt ist noch Tag, aber es kommt der Tag, wo es Nacht wird. Lass uns zum zweiten Gericht gehen, der Turmbaum zum Babel. Einheit ohne Gott, habe ich es genannt. Einheit ohne Gott. In 1. Mose 11, Vers 4, da lesen wir 1. Mose, Kapitel 11, 1. Mose 11, Vers 4. Und sie sprachen, wohlan, lass uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Es geht um eins, damit wir uns einen Namen machen. Es ist interessant zu sehen, auch heute, da werden ja auch Türme gebaut. Im arabischen Raum ist es ein regelrechter Wettkampf, wer der höchste Turm baut. Die einen haben schon eine gebaut, bis fast 900 Meter. Die nächsten sind schon dran, über einen Turm über 1000 Meter. Und die anderen reden über einen Turm von über 2000 Meter. Hochmut des Menschen. Das ist Hochmut. Ja, man kann natürlich staunen über diese architektonische Leistung, die Ingenieure, wo alles berechnet haben. Aber auch dies ist eine Weisheit, welche Gott ihnen gab. Und Gott gebührt immer alle Ehre. Aber da geht es um ein Hochmut. Der Mensch will etwas zeigen. Und genauso war es auch damals beim Turmbau von Babel. Der Mensch sagt, lass uns einen Namen machen. Der Mensch sucht Identität, Bedeutung und Sicherheit. Aber all dies ohne Gott. Ohne Gott. Der Name, jetzt in 1. Mose 11, Vers 4 steht, für Selbstdefinition statt Gott, Gottes Berufung. Eigenruhm statt Gottes Ehre. Autonomie statt Abhängigkeit von Gott. Wir machen es, wir können es. Wir schaffen es, haben wir ja schon mal gehört, während der Corona-Zeit, könnt ihr euch erinnern? Und wir sehen damals, beim Turmbau von Babel, der Mensch widersetzt sich direkt Gottes Willen. Was war Gottes Willen damals? Sie wollten eins bleiben, in einer Einheit bleiben. Und Gott sagt, seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die Erde. Was machen sie? Genau das Umgekehrte. Da greift Gott ein, da der Mensch sich selbst zerstören wird. Wir müssen sehen, der Turm von Babel war Gottes Gericht, aber auch wiederum Gottes Gnade. Weil wenn er den Mensch in diesen Zustand gelassen hätte, hätte der Mensch sich selbst zerstört. Weil Einheit unter den Menschen führt zu einer Einheit ohne Gott. Und wo Gott nicht mehr im Zentrum ist, wird dieses System zu einem Bestie. Und Gott erkannte es. Und er brachte diese Sprachverwirrung hinein. Diese Sprachverwirrung war schlussendlich, eine Aufgabe war, füllt die Erde. Und dann wiederum zu eigener Schutz. Eine Einheit, die nicht mehr möglich ist. Ja, der Mensch sucht Sicherheit, Identität und Zukunft. Aber all dies ohne Gott. Der Mensch selbst will Gott sein. Und da greift Gott ein, um den Menschen vor sich selbst zu schützen. Und nochmal die Sprachverwirrung. Ein Gericht und Gnade zugleich. Aber wir sehen einen Ort, der Gott geschaffen hat, wo die Sprachverwirrung ein Ende gesetzt wird. Und das war vor 2000 Jahren. Am Pfingsten, wo der Heilige Geist über die Apostel kam, über die, die da versammelt waren. Und sie begannen in Sprachen zu reden, nicht in einem Gelaber, Achtung, in Sprachen zu reden, existierende Sprachen. Und die Menschen verstanden diese einzige wahre rettende Botschaft, das Kreuz von Golgatha. Und es gibt keinen Ort, wo Einheit möglich ist. Und das ist wo? Geschwister, wo? In Christus, durch Christus. Und wer symbolisiert dies auf Erde? Die Gemeinde. Leib Christi. Und Paulus macht das immer wieder mehrmals deutlich. Da ist weder Jude noch Grieche. Weder beschnitten noch unbeschnitten. Barbar, Skiter. Alle sind wir eins. Durch Jesus Christus. Aber nur durch Jesus Christus wird diese Einheit funktionieren. Sonst nicht. Sonst wird dieses System den Menschheit zu Abgrund zu bringen. Und ja, heute erleben wir auch ähnliche Bestrebungen. Wie damals zur Turmbau von Babel. Globale politische und wirtschaftliche Strukturen werden aufgebaut. Man probiert die Menschheit in eine Einheit zu bringen. Wir sehen technologische Vernetzung. Wir müssen verstehen, der Mensch heute hat nicht mehr diese eigene Meinung. Früher gingst du in ein anderes Land, du hast gemerkt, die denken anders. Heute hast du das Gefühl, alle Menschen ticken immer mehr gleich, vor allem die jüngere Generation. Ich sah gestern ein sehr markantes Bild. Man hat da Frisuren gezeigt vor 50 Jahren und hat man unterschiedliche Frisuren gesehen. Und da hat man den Frisur im 21. Jahrhundert durch TikTok und Instagram geprägt. Alle den gleichen Frisur, weil das momentan in ist. Ja, so extrem ist es nicht, Gott sei Dank. Ja. Und dennoch, es ist dies, was geschieht heute. Man merkt, wie alles global wird durch Technologie. Es ist eine ideologische Gleichgestaltung, wo stattfindet. Einheit wird angestrebt. Nicht auf Grundlage von Wahrheit, sondern auf Grundlage von Konsens und Macht. Gott wird aus dem öffentlichen Denken verdrängt, während gemeinsame Werte ohne göttliche Verankerung definiert werden. Gemeinsame Werte ohne Gott. Sicherheit ohne Gott. Und in Babel war damals die Motivation klar, damit wir nicht zerstreut werden. Der Mensch wollte Sicherheit durch Struktur, durch Technik und Kontrolle. Das war damals dies, was sie gebraucht haben, um dies zu erreichen. Und heute vertrauen wir auf Technologie, Überwachung, Daten, das ganze KI, was sich immer mehr entwickelt. Absicherung durch Systeme. Ja, Absicherung ist ja immer gut. Für das haben wir Versicherungen und so weiter und so fort. Ja, in all dies aber geht oft etwas verloren. Vertrauen in Gott. Und wir haben Angst von Kontrollverlust, Chaos und Zukunft. Und genau darum wird der Mensch sich immer mehr in ein System hineinmanövrieren. In eine gewisse Einheit, der aber schlussendlich zu einer Bestie sich entwickeln wird. Aber damals, der Mensch wollte Gott sein. So auch heute. Der Turm bis an den Himmel symbolisiert was? Grenzüberschreitung, Selbstvergöttlichung, Anmaßung göttlicher Autorität. Und heute zeigt sich dies. Ja, ist ein Fremdwort, Transhumanismus, was heißt das? Es ist der Versuch des Menschen, durch Technologie göttlich zu werden oder gottgleich zu werden und Erlösung ohne Gott zu erreichen. Das ist dies, was man unter Transhumanismus versteht. Und es wird immer stärker und stärker. Es kommt dazu, dass man genetische Manipulation macht. Und jetzt habe ich einen Bericht gelesen über China, über einen Forscher, der ja wurde verhaftet, der wurde jetzt wieder freigesetzt und der setzt alles daran, um einen künstlichen Mensch zu erschaffen, aber durch die DNA. Das ist ihm schon gelungen in gewisser Hinsicht und es geht immer um einen Konkurrenzkampf. Wer wird der Erste sein, wo dies erreicht? Und da spielt der Mensch Gott. Und da kommt dieser andere Gedanke, absoluten Machbarkeitsdenken. Alles ist möglich. Und moralische Autonomie, alles ist erlaubt. Der Mensch will nicht nur ohne Gott leben, sondern an Gottes Stelle treten. Wir sind Gott. Das ist dies, was wir so stark heute sehen in unserer Gesellschaft. Und da sind wir alle herausgefordert, wachsam zu sein, zu prüfen, zu erkennen. Nicht alles zu verwerfen, aber zu erkennen, wo führt dies hin? Eine Gesellschaft, die Gott wegdenkt, verliert ihren letzten Maßstab. Gut und Böse werden nicht mehr an Wahrheit gemessen, sondern an Mehrheiten, Gefühlen und Interessen. Was gestern noch galt, kann morgen verworfen werden. Weil es geht ja nach Gefühl. Ohne Gott gibt es keine verbindliche Grundlage mehr für Würde, Verantwortung und Schuld. Der Mensch stellt sich selbst ja im Zentrum und entscheidet, was richtig ist. Freiheit wird von Wahrheit gelöst und Werte werden verhandelbar. In einer solchen Gesellschaft werden Traditionen und Glaube als hinderlich betrachtet. Nochmal, Tradition und Glaube als hinderlich betrachtet. Und das jüdisch-christliche Gedankengut, das jüdische-christliche Fundament wird immer mehr verdrängt, während neue Ideologien seinen Platz einnehmen. Toleranz ersetzt Überzeugungen, Anpassung ersetzt Haltung. Und wenn jemand da zweifelt, ja, ist das wirklich so? Wir sehen ein Streben nach Einheit in unserer Gesellschaft. Aber wir sehen auch ein Vakuum, der entsteht, weil unsere Gesellschaft hat Gott verworfen. Und wo Gott verworfen wird, entsteht ein Vakuum. Wo Gott sich, ich sage jetzt mal so, zurücktritt. Ein Schritt zurück und sagt, Mensch, mach, was du willst. Was entsteht dann? Was geschieht dann? Da kommt was Neues hinein. Und das sehen wir heute in unserer Gesellschaft. In einer Gesellschaft, wo man probiert, etwas eins zu machen, weil es nicht eins werden kann. Man probiert, der Islam, also der radikale Islam in unserer Gesellschaft zu tolerieren. Und wir merken nicht, wie wir selbst unsere Werte über Bord schmeißen. Die ganze antisemitische Entwicklung heute weltweit ist ein Resultat dieser einen Entwicklung, wo Werte keine Rolle mehr spielen. Ja, es ist ein geistlicher Kampf, soll uns klar sein. Aber es ist ein Streben nach Einheit, wo man nicht mehr bereit ist, über Gott zu reden, Gottes Maßstab zu reden und über sein Wort zu reden. Nach außen wirkt so eine Gesellschaft offen und modern, doch im Inneren wächst Orientierungslosigkeit, Angst und Spaltung. Wo Gott ausgeblendet wird, bleibt am Ende nicht Neutralität, sondern ein geistliches und moralisches Vakuum. In dieser Zeit leben wir heute. In diesem geistlich-moralischen Vakuum. Und das ist auch eine Möglichkeit. Weil man merkt, bei jungen Leuten zum Beispiel, viele suchen Orientierung. Viele suchen Orientierung. Und wir haben da eine Antwort. Gottes Wort. Lass uns dazu auch beten, Herr, führ die jungen Leute zu dir, die genau in dieser Orientierungslosigkeit aufwachsen und fragen, ist dies alles? Und wir sehen, biblisch gesehen, in diesem endzeitlichen Vakuum wird ein System auftauchen. Welche? Dies, was wir in Offenbarung 17, 18, 13 und 14 lesen. Das antichristliche Weltmacht. Es ist interessant zu sehen, Trump hat gestern gesagt, er wünscht sich für 2026, natürlich ein schöner Wunsch, Friede auf Erde. Ja, und das ist natürlich ein edler Wunsch. Wer wünscht sich das nicht? Aber einen Friede ohne Gott, Friede ohne Christus, Friede ohne der wirklich Frieden geben kann, der einzelne Menschen und ganze Völker. Christus, Friede ohne Christus wird nie funktionieren. Nie funktionieren. Ja, Frieden wäre ja schön. Und es kommt auch die Zeit, wo die Menschen sagen werden, Friede, Friede und keine Gefahr. Vielleicht stehen wir unmittelbar vor dieser Zeit. Weiß es nicht. Aber vieles sieht danach aus. Ja, in diesem endzeitlichen Vakuum wird ein System auftauchen. Ein teuflisches System des Antichristen. Aber heute ist noch Gnadezeit. Lass uns zum dritten Gericht gehen, Sodom. Und ich habe es genannt, wenn Sünde normalisiert und Wahrheit bekämpft wird. Wenn Sünde normalisiert und Wahrheit bekämpft wird. Sodom steht für eine Gesellschaft, die moralisch pervertiert und innerlich verhärtet ist. 1. Mose Kapitel 18, Vers 20 lesen wir, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Die Sünde war öffentlich, gesellschaftlich akzeptiert und moralisch verteidigt. Die Sünde war allgegenwärtig in dieser Gesellschaft. Welche Sünde? Moral. Sexuelle Perversion war es. In 1. Mose Kapitel 19 wird deutlich, wie tief Perversion reichte. Die Enthemmung war nicht individuell, sondern gemeinschaftlich, allgegenwärtig. Sünde wurde gefordert, Normalität pervertiert und jede Grenze aggressiv überschritten. Und wir lesen ja, sie wurden gewarnt. Als noch gewarnt wurde, reagiert die Stadt wie? Mit offener Ablehnung, 1. Mose 19,9. Da lesen wir, weg mit dir. Willst du auch Richter sein über uns? Auch dies ist eine Rede über eine zukünftige Zeit, wo man die Wahrheit nicht mehr hören will, wo Warnungen nicht mehr angehört werden oder überhaupt angesprochen werden. Und nochmal, wir Christen mittendrin. Wir haben diese Verantwortung, die Sünde anzusprechen. Auch zu zeigen, wo geht es mit einer Gesellschaft hin, der so lebt. Und Paulus beschreibt diesen Zustand nochmal, Römer Kapitel 1, Vers 26 bis 28, ich lese nur abschnittsweise, darum hat Gott sie dahin gegeben, dass sie es nicht für gut befanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten. Und so sehen wir heute auch. Verachtung der Schöpfungsordnung. Wir haben vorher gesehen, Verachtung vom Schöpfer, jetzt vom Schöpfungsordnung. Gott schuf den Menschen wie? Als Mann und Frau schuf er sie. Und in 1. Mose 2, Vers 24 lesen wir, darum wird ein Mann seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und Jesus selbst bestätigt diese Ordnung in Matthäus Kapitel 19, die Verse 4 bis 6. Aber Sodom geht als Warnung dafür. Was geschieht, wenn Gottes Schöpfungsordnung nicht nur verletzt, sondern umgedeutet, verspottet und bekämpft wird? Und das geschieht ja heute. Diese Warnung aus Jesaja 5, Vers 20. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Wehe denen. Das Gut wird böse und das Böse wird gut. Und ich spreche da, Sodom ist eine Rede über das, was wir heute in der Gesellschaft sehen, das ganze LGBTQ und weiß ich, was alles noch dazu kommt. Es ist diese Art Sünde wurde damals bestraft, aber es war allgegenwärtig. Und probieren Sie mal in der Gesellschaft dagegen zu reden. Probieren Sie in der Unis mal dagegen zu reden, wenn so eine Fahne im Eingang einer Schule gehängt wird. Meine Schwester erzählte mir, ihr Sohn, 12. Klasse, in Israel ist er 12 Jahre, Schuljahre, und in der Schuleeingang in Haifa, da wurde so diese LGBTQ-Fahne aufgehängt. Und ihr Sohn sagte, ich wage nicht dagegen zu reden, weil ich werde meine Matura nicht bestehen. Verstehen wir, wo geht das hin? Aber das geschieht in der Unis in der Schweiz genauso. Und Jesus warnt, und da kommen wir zu uns. Jesus warnt, weil Jesus erwähnt auch Sodom. Und wir schauen auf Sodom und denken, grausam, wie eine Gesellschaft gefallen ist. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Jesus nimmt Sodom als Beispiel über eine viel größere Sünde. Geistliche Hurerei. In Matthäus Kapitel 11 lesen wir, Matthäus 11, Vers 23 und 24. Ich kann ab Vers 20 anfangen, Zeit halber lesen wir nur 23, 24. Matthäus Kapitel 11. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heute zutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Also Jesus selbst nimmt Bezug auf Sodom. Sodom ist gefallen wegen ihrer Sünde. Das war ja Homosexualität. Wegen ihrer Perversion. Das Wort Sodomie wird auch in der Welt benutzt für pervertierte Sexualität. Aber Jesus sagt, es gibt etwas, was Schlimmeres ist. Kapernaum, was hat sie alles erlebt? Die Gegenwart Jesu, seine klaren Worte. In keiner Stadt wurden so viele Wunder geschehen wie in Kapernaum. Sie wird auch genannt die Stadt Jesu. Rund um Segenezareth. Und Kapernaum ist tatsächlich heute nur noch Ruinestadt. Lohnt sich zu besuchen. Kommen Sie nach Israel. Es lohnt sich. Und da sehen wir diese Synagoge. Auf der Fundamente der Synagoge zu Jesuszeiten. In Kapernaum geschah so vieles. Und dennoch blieb echte Umkehr aus. Darum sagt Jesus, Sodom trotz seiner Bosheit wird milde gerichtet als eine Stadt, die Gottes Offenbarung bewusst verworfen hat. Und das möchte ich übertragen noch zum Schluss auf unsere Zeit. Auf unsere Zeit. Weil dieses Prinzip erfüllt sich heute im christlichen Abendland. Ja, bei uns. Viele, die die Schweiz besuchen, die sagen, dieses Land ist so gesegnet. Sie staunen über dieses Land. Staunen wir noch über die Schweiz? Ja oder nein? Ja, eigentlich, wir dürfen auch dankbar sein. Erstmal ist sie sehr schön, ja. Die Berge, ein Gipfel zum anderen, es wird immer schön eigentlich in der Schweiz. Man kann nie aufhören zu staunen. Man staunt auch über eine gewisse Ordnung, die da ist. Man ist auch dankbar für Ruhe, für Glaubensfreiheit. Aber wir müssen sehen, wir erleben eine Entwicklung, der nicht gut ist. Und diese Entwicklung ist europaweit, westlich weit. Wir hatten die Reformation, die Bibel in der Volkssprache. Wir haben treue Predigten und Erweckungszeiten gehabt. Christliche Literatur und Theologie, Kirchen, viele Missionare, die rausgingen. Und die meisten Universitäten, die christlich waren oder christlich geprägt waren, wir sehen sichtbare Wirken Gottes über Jahrhunderte. Und jetzt und heute? All dieses Licht wurde nicht nur empfangen, sondern wissentlich, und das kommen wir zu heute, wissentlich abgelehnt, ignoriert und missachtet. Kommen wir mit Christus heute? Ja, das war damals. Mit der Bibel, ach das alte Buch, wer will das heute noch? Es wird missachtet, es wird auch dies missachtet, diese ganze Erbe. Und was ist die Konsequenz davon? Eine Gesellschaft, die so viel göttliches Licht hatte und sich dennoch davon abwendet, wird gerichtsreif. Nicht, weil Gott grausam ist, sondern weil seine Wahrheit verworfen wurde. Die Menschheit hat sich von Gott getrennt. Die Schweiz trennt sich von Gott, Deutschland trennt sich von Gott, die westliche Welt trennt sich von Gott. Und dort tritt Gott zurück. Wir leben in einer Zeit, in der sich die Worte Jesus erschreckend genau erfüllen. Großes Licht heißt große Verantwortung. Verworfenes Licht heißt wiederum ein schweres Gericht. Darum gilt heute mehr denn je. Gottes Gericht steht unmittelbar vor der Tür. Und zugleich seine letzte Einladung zur Umkehr. Und da braucht es uns, die Gemeinde. Die Gemeinde wird ja beschrieben, Epheser Kapitel 3. Ja, die, wo schon die Bibel zugemacht haben, ihr dürft das wieder öffnen. Epheser Kapitel 3, Vers 10. Epheser 3, Vers 10. Damit jetzt den Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Nochmal, den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen, die Gemeinde von Gott berufen, zu Botschafter Gottes zu sein, ja sogar für die unsichtbare Welt. Und somit diese Gerichtsbotschaft, nicht so einfach, drei Gerichte. Sie richtet nicht zuerst zu die, die draußen sind, sondern auch zu uns. Weil wir gehören nicht zu denen ohne Erkenntnis. Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du Erkenntnis. Wenn du das Wort Gottes hast, hast du Erkenntnis. Wir haben Licht empfangen. Wir kennen Wahrheit, Evangelium und dieser Ruf zum Umkehr. Und darum gilt für uns mit besonderem Ernst Folgendes. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Die Gerichte Gottes über Noahs Zeit, über Babel und über Sodom sind keine vergangenen Geschichten, sondern Warnlichter. Warnlichter für die Gemeinde in der Endzeit. Ja, für die gesamte Gesellschaft. Für die gesamte Menschheit. Aber auch für uns, Warnlichter für die Endzeitgemeinde. Sie rufen uns zu, gewöhne dich nicht an Sünde. Nochmal, gewöhne dich nicht an Sünde. Relativiere nie Gottes Wahrheit. Und das wird gemacht. Wir gewöhnen uns an Sünde. Geschwister, sind wir doch aufrichtig mit uns selbst, jeder für sich. Aber wie schnell geschieht es? Ich möchte mich selbst auch prüfen. Und das geschieht so schnell. Wir gewöhnen uns an Sünde. Gottes Wort, Gottes Wahrheit wird relativiert. Nochmal dieser Ruf, gewöhne dich nicht, relativiere nie Gottes Wahrheit, verharre nie in geistlicher Gleichgültigkeit. Es genügt nicht, rechtgläubig zu sein, wenn das Herz lau geworden ist. Es genügt nicht, die Bibel zu besitzen. Ich nehme an, dass jeder von uns mindestens ein Bibel hat, wenn nicht fast 10 zu Hause. Stimmt's? Es genügt nicht, die Bibel zu besitzen, wenn ihr Wort nicht mehr gehorcht wird. Es genügt nicht, zur Gemeinde zu gehören. Das habe ich ja letzt gesagt, wenn man in eine Gemeinde kommt, wird man nicht Christ. Genauso wie man in McDonald's geht, wird man keine Hamburger. Ja? Man wird nicht zu Christ, wenn man zur Gemeinde geht. Es genügt nicht, zur Gemeinde zu gehören, wenn Christus nicht mehr Herr ist. Geschwister, es ist keine Zeit für Kompromisse. Es ist keine Zeit für geistliche Bequemlichkeit. Jetzt ist Zeit, aufzuwachen, Buße zu tun und sich neu unter Gottes Wort zu stellen. Denn wenn Gottes Gericht beginnt, beginnt sie nochmal beim Haus Gottes. Und wenn Gott noch warnt, dann tut er es aus Gnade. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ja, möge Gott uns bewahren, dass wir nicht zu einer Gemeinde werden, die viel Licht hatte und es verworfen hat. Das möchte ich auch zu jeder persönlich sagen. Möge Gott jede einzelne von uns bewahren, dass wir nicht zu Personen werden, die Licht bekommen haben, erkannt haben und dann es dennoch verwerfen. Das Verwerfen geschieht nicht von heute auf morgen. Geschwister, es ist ein Prozess. Gott hat uns in diese Gesellschaft hineingesetzt, Licht zu sein. Und ich glaube, wir haben erkannt heute, unsere Gesellschaft ist gerichtreif. Also es wird gerichtreif. Wie lange noch, ich weiß es nicht. Möge der Herr bald kommen. Aber lass uns nicht bequem werden, nur weil wir wissen, der Herr kommt bald, sondern lass uns wirken, solange es noch Tag ist. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Dass du durch dein Wort zu uns redest und wir sehen diese alttestamentlichen Gerichte über Noah, der Turm war von Babel, über Sodom und all diese Gerichte werden im Neuen Testament wieder erwähnt. Ja, Herr Jesus, von dir selbst. Als Warnung für die Gläubigen, für uns als Gemeinde. Aber es beschreibt auch eine Gesellschaft, die sich gerichtsreif macht. Und Herr, du siehst uns, jeder Einzelne persönlich. Du siehst, wie schnell wir uns den Weltlauf anpassen. In der Art, wie wir denken. In der Art, wie wir mit dies umgehen, was vor dir so heilig und herrlich ist, die Gemeinde. Wie es ein Ort ist, wo wir besuchen, aber nicht ein Ort, wo wir mitwirken. Oh Herr, das geschieht alles so schnell. Wie wir dein Wort relativieren. Wo wir es nicht mehr beim Wort nehmen, sondern es den Weltlauf anpassen und immer mehr dich verlassen. Oh Herr, du siehst uns. Und wo es der Fall ist, Herr, schenke du Erneuerung. Und ich glaube, es ist der Fall bei jeder Einzelne von uns, ohne Ausnahme. Herr, schenke Erneuerung. Schenke den Blick auf dich. Zurück zum Wort. Dies zu entfernen aus unserem Leben, was nicht dich meint. Und dass wir wie Paulus so einfach sagen können, ob wir essen oder trinken, wir tun es zur Ehre Gottes. Alles zu deiner Ehre. Ja, Herr, hilf uns, ein Leben zu führen, wo es wirklich um dich alleine geht. Und dass dies sichtbar wird zu denen, die draußen sind. Weil wir wissen, es ist heute noch Gnadezeit. Unsere Welt braucht dich. Wir sehen die Schweiz und wir danken, dass wir in so einem Land leben können und dürfen. Die Freiheit, welche wir haben, Glaubensfreiheit. Aber dennoch, mit Erschrecken sehen wir, wie die Kirchen immer leer werden, wie das Christentum immer mehr verdrängt wird, wie du, Jesus, keinen Platz mehr hast in unserer Gesellschaft. Und wir wissen, was dies heißt. Der Abfall ist da, das Gericht wird kommen. Aber genau mit diesem Wissen, Herr, wollen wir wirken. Nicht durch eigene Kraft, sondern durch dich, Herr. Herr, schenke uns Kraft, Licht zu sein, klar zu sein, bis du wiederkommst. Und so beten wir, Maranatha, komme bald. Amen.